Die Schweiz ist von mir aus gesehen gesellschaftlich nicht polarisiert im Sinne der amerikanischen Gesellschaft zwischen zwei klar identifizierbaren antagonistischen Gruppen. Das stimmt einfach nicht.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Claude Longchamp, Historiker und Politikwissenschaftler, spricht über die Wahlen im Oktober, Debattenkultur und Polarisierung in der Schweiz. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth & Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
Claude Longchamp, du bist der bekannteste Politologe der Schweiz. Du kannst es uns ja sagen, wer gewinnt die Wahlen in einem Monat?
Och, das kann ich effektiv auch nicht. Das werde ich auch nicht im Übrigen. Aber ich werde drei, von mir aus gesehen, zwei zuverlässige Beobachtungen und eine Überraschung nennen. Meine zwei zuverlässigen Beobachtungen sind, nachdem ich ganz lange zugeschaut habe, das sind meine 10. Wahlen, habe ich herausgefunden, dass auf eine volatile Wahl allermeistens eine stabile Wahl folgt. Wir hatten 2019 die volatilste Wahl seit 100 Jahren. Also sagt meine kleine Gesetzmäßigkeit, die nächste wird eine stabile Wahl sein.
Also keine größere Verschiebung.
Keine großen Verschiebungen. Das sagte ich ja schon vor mehr als einem Jahr. Dann sagten mir damals die Journalisten, ach, das ist so langweilig, wir zitieren dich nicht mehr, komm, mach eine bessere Aussage. Habe ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, es gibt eine zweite, recht zuverlässige Auskunft. Eine Partei, die sehr viel gewinnt bei einer Wahl, also 4% und darüber, die verliert das nächste Mal fast ganz sicher. Und eine Partei, die sehr viel verliert bei einer Wahl, also auch 4% verliert oder 3% verliert, die verliert eigentlich auch, die gewinnt fast ganz sicher. Nicht so viel, wie sie gewonnen hat, wird sie verlieren, und nicht so viel, wie sie verloren hat, wird sie gewinnen. Aber der Trend wird vorhanden sein und umgekehrt sein. Wenn man das anwendet, dann musste man bei den Grünen schon vor über einem Jahr eigentlich sagen, oh wow, die Chance, dass diese Supermobilisierung von 2019 noch einmal gelingt, die ist relativ gering. Dann kam von mir aus gesehen diese Frontex-Abstimmung dazu. Die Grünen haben kurzfristig ihre Kernthemen verlassen, Klima, Frauen, Europa, sind übergegangen zu dieser Flüchtlingsfrage, sind gescheitert, katastrophales Abstimmungsergebnis, muss man sagen. Und auch die Nachbefragung zeigte, fast 50% der Grünen haben Ja gesagt, trotz der etwas klareren Parole auf der anderen Seite. Dann die SVP. Und das war für die Grünen der Beginn des Abstiegs. Die SVP, meiner Meinung nach, hat den Fehler, hat die Chance ja auch, dass sie viel verloren hat, also wird sie auch wieder gewinnen. Das war für mich eigentlich schon relativ lang klar. Die Analysen hatten damals gesagt, innere Mobilisierung war schlecht. Also hat die SVP hat daraus gelernt, sehr gut gelernt im Übrigen, hat gesagt, okay, wir machen einen auf innere Mobilisierung, wir wollen unsere Kernwählerschaften wieder direkter ansprechen, wir machen nicht auf volatile Wählerteile, sondern wir machen die Kernwählerschaft. Hat sie bei den Zürcher Wahlen durchexerziert und war ein Erfolg. Also war auch relativ klar, dass sie eine Chance hat, jetzt auch bei den nationalen Wahlen wieder zuzulegen im Vergleich zu 2019. Ich glaube dennoch, dass die SVP einen Fehler gemacht hat in dieser Legislatur, und das war bei der zweiten Covid-Abstimmung 2021, wo sie ja die Nein-Parole beschlossen hatte und mit den Maßnahmengegnern marschieren wollte. Und ich glaube, das war ein Fehler, und zwar der Fehler, dass ihre wichtigste Kernwählerschaft, sage ich jetzt mal, außer den Landwirten, sind die Rentner. Und die Rentner waren irritiert, ob eine Parole, die eigentlich nicht ihrem Sicherheitsbedürfnis entspricht, von einer Partei, die eigentlich seit Jahren Sicherheit auf ihre Fahnen geschrieben hat. Wenn sie sagt, ich helfe dir bei der Kleinkriminalität, dann hat sie die Rentnerinnen auf ihrer Seite. Aber wenn sie sagt, wir sind dann dafür, dass man da lockere Maßnahmen macht, weil das eine zu starke Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten ist, dann sind sie die alten Leute nicht auf ihrer Seite. Und das war so eine Delle. Der Anstieg war ja nach den Wahlen schon relativ sichtbar. Man hatte das Gefühl, sie wird sich erholen. Dann kam die Delle. Jetzt kam noch einmal ein zweiter Anstieg, und der wird meiner Meinung nach bis zu den Wahlen anhalten. Jetzt kommt eine Überraschung. Meine Überraschung ist, dass die bisher einzige Ausnahme bei all diesen Gesetzmäßigkeiten, die ich jetzt erzählt habe, ist, wenn eine Fusion geschieht von zwei Parteien. Das war damals die Auto, später Freiheitspartei, die fusioniert hat mit der SVP. Und tatsächlich stimmt bei dieser Wahl, 99 stimmen alle diese Gesetzmäßigkeiten nicht im gleichen Maß, wie ich das bisher erzählt habe. Also es sind so außerordentliche Ereignisse quasi, die die Wahlen von außen beeinflussen, sind eigentlich die möglichst größte Überraschung. Auch diesmal möglicherweise, wenn die CVP mutiert zur Mitte, wenn die BDP verschwunden oder auch mutiert zur Mitte, wenn die zwei zusammen bei den nächsten Wahlen gewinnen sollten, dann wäre es eigentlich meine kleine Bestätigung meiner dritten These, aber es wäre trotzdem eigentlich eine Überraschung. Ja. Bis jetzt war ich wirklich ernsthaft überrascht, dass es Ihnen gelungen ist, Ihr Thema Gesundheitspolitik, was 2019 nicht funktioniert hat, diesmal zu platzieren. Mhm. Ich bin auch überrascht, dass Ihr, sagen wir, staatspolitisches Thema, das Thema des Präsidenten, das staatspolitische Thema gegen die Polarisierung, dass das eigentlich recht gut funktioniert. Mhm.
Würdest du denn sagen, bei Wahlen entscheidet vor allem die Mobilisierung oder geht es da wirklich um Veränderungen in den Wählerpräferenzen?
Also eben, wie gesagt, das Wichtigste scheint mir tatsächlich zu sein, Veränderungen in der Parteienlandschaft, in der Parteienorganisation. Das Zweitwichtigste natürlich mit den Verschiebungen an den Polen, Grüne und SVP, das sind Mobilisierungseffekte. Das jüngste Wahlbarometer sagt ja relativ deutlich, die Grünen verlieren zwar 1% an die SP, aber sie verlieren praktisch gleich viel an die Nichtwähler. Ja. Das am ehesten noch bei jungen Menschen, die jetzt ein bisschen enttäuscht, die in 2019 vielleicht zum ersten Wahl gewählt haben, mit viel Enthusiasmus und Hoffnung, jetzt vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sind, dass doch eine eher parlamentarische Kraft, die versucht, da ein bisschen eine andere Politikrichtung einzuschlagen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie dort scheinbar verlieren, aber für mich nicht überraschend. Und bei der SVP, wo man diesen Befund vor 4 Jahren gemacht hat und gesagt, überrumpelt durch die Klimafrage, kann man eigentlich sagen, jetzt sind sie zurückgekommen mit ihrem Kerngeschäft, der Zuwanderungspolitik, der Asylpolitik und haben eine positive Mobilisierungsbilanz gemäß Wahlbarometer. Mhm. Also eigentlich sind nach den Veränderungen in der Parteienlandschaft, sind die Veränderungen in der Mobilisierung entscheidend, außer im politischen Zentrum. Im politischen Zentrum sind Mobilisierungseffekte recht unwahrscheinlich, dass sie stark sind. Dort spielen dann mehr so die Personen, die Themen und die Wechselwähler eine Rolle. Also zwischen FDP und Mitte, zwischen Mitte und GLP, da spielt dann mehr so diese Feinmechanik der Positionierung und auch der Profilierung mit Personen eine Rolle. Eigentlich glaubte ich nicht wirklich ernsthaft im Innern, dass aus dieser Fusion 1+1=2 gibt, oder? Und habe auch der CVP nach der Fusion, vor der Fusion noch gesagt, also 1+1 gibt 1,8 oder vielleicht etwas mehr. Und jetzt scheint es also doch so zu sein, dass sie vielleicht sogar 2 oder vielleicht sogar noch 2,1 erreichen können, dass also diese Fusion wirklich das Wichtigste gewesen ist und die Mobilisierung über die politische Großwetterlage das Zweitwichtigste.
Mhm. Hilft denn der Mitte die Themenkonjunktur?
Nun, lange glaubte man ja nicht wirklich, dass diese Gesundheitspolitik so runtergebrochen werden kann, weil es ist ja eigentlich seit vielen Jahren ein Thema und meistens zu technokratisch, zu kompliziert. Man hat, und die CVP war damals überzeugt, dass sie mit ihrer Gesundheitsinitiative, die sie lanciert hat, die eben eine Kostenbremse sein soll, dass sie eigentlich das Richtige hat. Lange zweifelte man allerdings im weiteren Umfeld von der Mitte und der CVP und Mittepartei, dass das viel zu abstrakt sei und zu wenig runtergebrochen wäre. Man weiß nicht, was das bedeutet. Mhm. Oder? Und jetzt haben wir recht überraschend eine Diskussion bekommen. Hohe Prämienbelastung, Kaufkraftverlust, hohe Prämienbelastung, Prämienaufschlag, schlechte Aussichten auf das nächste Jahr. Und plötzlich ist es wie explodiert. Und plötzlich haben jetzt alle Parteien haben eine Chance zu sagen, wo sie stehen, oder? Mhm. Die Grünen wollen jetzt einkommensabhängige Prämien. Die SP will, dass der Staat mehr einschießt, weil die Kantone sich zu stark zurückgezogen hätten. Die Grünliberalen finden, die Reformen seien an sich ja relativ gut aufgegleist. Man müsse noch ein bisschen konsequenter sein. Die FDP will eine Reduktion der Leistungen auf einem quasi wahlweisen Budget. Oder? Ja, in der SVP gibt es so die verschiedenen Flügel, nicht allzu viel belassen, bis dann Nathalie Rickli kam und halt den Funken zündete, das ist ganz klar, die Bombe losließ und eigentlich auch sagte, also dieses Obligatorium muss weg. Das ist wahrscheinlich ein bisschen harter Tobak. Faktisch verlangte das Christoph Mörgli vor 10 Jahren auch und er ist völlig überrumpelt worden, auch in der eigenen Partei ist er am Schluss überrumpelt worden. Also ist die CVP vielleicht, oder die, also heute Mittag, es war ja die CVP, die das lanciert hat mit ihrer Idee, lag wohl einigermaßen richtig. Es braucht eine Kostenbremse. Es darf aber kein Einschnitt sein, der einfach so vielen Menschen in diesem Land wehtut, dass die Gesundheitsversorgung nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Gesundheit ist kein Markt. Gesundheit ist eine am Schluss staatliche Aufgabe, die möglichst effizient gelöst werden muss.
Ein Thema, das im Wahlkampf seltsam abwesend ist, ist Europa. Woran liegt das?
Nicht seltsam. Es gibt zwei Gründe, warum. Ich bin sicher gewesen, dass es nicht kommt. Es gibt zwei Gründe, warum. Der eine ist ein innerer Grund, dass vielleicht mit Ausnahme der SVP alle Parteien in dieser Frage gespalten sind. Die FDP ist es. Früher war sie proeuropäisch. Heute sehr skeptisch eigentlich. Thierry Burkhardt hat man bewusst einen Präsidenten genommen, der gesagt hat, Vorsicht, Rahmenabkommen kann man sogar diskutieren, ob das das braucht, oder? Die SP ist eigentlich europäisch, mental eine europäische Partei. Der Gewerkschaftsbund ist aus Gründen der flankierenden Maßnahmen strikt dagegen, dass die Handbremse so stark im Innern, das funktioniert nie, muss man ganz klar sagen. Die Grünen sind intellektuell immer für Europa und in der Praxis immer dagegen, oder? Wenn es einmal eine konkrete Frage geht. Also kann man eigentlich sagen, wir haben schon sehr viele Bremser gehabt. Die CVP profiliert sich im Prozess eigentlich recht europäisch, hat einen Präsidenten, der extrem skeptisch ist, noch nie irgendetwas im Zug gestimmt hat, das europäisch ausgesehen hat. Also kann man sagen, ja, also die CVP ist auch gebremst. Blieb eigentlich die Erwartung, wenn du die Frage so gestellt hast, die Erwartung, dass die GLP das Thema riecht und besetzt. Natürlich ist die Baustelle groß. Natürlich hat Bundesrat Cassis keinen allzu großen Leistungsausweis in diesem Thema. Er hat den großen Reset, eine große Neuorientierung versprochen. Am Schluss ist faktisch, er hat mitgeholfen, dass das Rahmenabkommen gekippt worden ist. Er wollte es nicht gleich allzu laut selber sagen müssen, aber er hat sich nicht durchgesetzt gegen die SVP-Fraktion im Bundesrat. Und ich denke, da kommt nicht viel, also erwartete man alles von der GLP. Die GLP hat ja eine Schwäche, dass sie viel Sympathie hat, aber dass man dann am Schluss zu wenig weiß, wofür sie ist. Sie hat sich entschieden, 2 Schwerpunktthemen zu setzen. Einen technologisch inspirierten Klimaschutz, E-Autos und Stromversorgung für die Elektromobilität auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat sie sich entschieden für die Europafrage. Dachte ich auch, ja, vielleicht kommt das. Aber die Rakete zu zünden, das getraute sie sich nicht. Sie hat keine Europa-Initiative lanciert. Sie überließ das den Grünen, der Operation Libero. Eigentlich hätte sie zu allen Berührungspunkte gehabt, aber sie wollte nicht einsteigen. Ich glaube einfach, diese Kraft ist zu schwach. Und jetzt kommt meine Beobachtung ein bisschen von außen. Die letzten 3 Wahlen wurden die Themen immer im Ausland gesetzt, nicht im Inland. 2019 Klima, 2015 Ausstieg aus der Kernenergie, 2011 aus der Kernenergie, 2015 wir schaffen das von Frau Merkel mit der Migrationspolitik. Die Themen wurden, die nationalen Themen wurden im Ausland gesetzt. Und ganz groß, die Chancen sind am größten, wenn entweder ein Migrations- oder ein Umweltthema von außen indiziert wird. Die Kernenergie war ein bisschen Spezialfall mit dem Fukushima am Anfang März 2011. Das war ein Spezialfall, auch für die Schweiz ein Spezialfall. Ich glaube nicht, dass die Agenda so schnell innenpolitisch besetzt werden kann. Und wenn eigentlich nur eine Partei will, die GLP, und alles wissen, dass die das eigentlich will, ist die Chance, dass das leer läuft, ist relativ groß.
Vielleicht ist das Thema auch ein bisschen zu hoch, der Problemdruck ist nicht wirklich sichtbar.
Gut, das ist immer ein bisschen die Einschätzungsfrage, aber effektiv wahrscheinlich dominiert ja das, was du als mindestens als Hypothese hier in den Raum stellst, dominiert das, dass wir uns bisher irgendwie mit diesem pragmatischen Durchwursteln, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich gut gefahren sind. Dass die EU zwar immer mit Säbelrasseln und sie versucht in die Ecke zu stellen und dann am Schluss doch irgendwie noch einen Kompromiss zulässt. Bisher sind wir ja mit dem eigentlich recht gut gefahren. Wir haben auch wirtschaftlich gesehen ja nicht wirklich Einbrüche gehabt. Das wäre wahrscheinlich das Fatalste, wenn wir wirtschaftliche Einbrüche hätten. Wir haben Regionen, die haben erhöhte Probleme. In Genf ist es ein bisschen ausgeglichen. Im Tessin sind sie ja froh, dass die Personenfreizügigkeit ziemlich eng gehandhabt wird. Und in Basel ist die Unzufriedenheit wahrscheinlich am größten, weil da natürlich auch die Chemie, die ihr Einzugsgebiet für Arbeitskräfte natürlich hier bedroht sieht. Aber ansonsten haben wir nicht, sagen wir außerhalb von diesen drei peripheren Regionen der Schweiz, haben wir ja nicht eine Situation, von der wir sagen können, wir haben eine krisenhafte Situation. Die Arbeitslosigkeit ist tief. Bei den Zinsen haben wir keine außerordentliche Situation eigentlich erreicht. So können wir eigentlich sagen, ja gut, okay, also wirtschaftlich ist es nicht. Und die kulturelle Frage, die Identitätsfrage, die ist zu viel zu stark gespalten und wenn schon, dann auf der konservativen Seite angesiedelt. Das Pro, auf der konservativen Seite angesiedelt. Also unterstützt wird, was eigentlich antieuropäisch ist. Und damit ist eigentlich auch klar, also der Sprengstoff ist zu klein. Und fokussiert auf eine Partei, die das will, das ist doppelt so klein. Und wenn der Problemdruck entweder in der Migration oder in der Umweltfrage groß ist, dann ist es dreifach zu klein. Mhm.
Du hast die EWR-Abstimmung 1992 einmal als die spannendste Abstimmung deines Lebens bezeichnet. Ja. Was hat dieser Entscheid verändert?
Ja gut, es war ja am Schluss absehbar. Zuerst war es offen, dann war es am Schluss absehbar. Da stände mir, würden wir nie erreichen. Und trotzdem war es ein Knaller, dass es ein Nein war. Weil irgendwie, man glaubte noch so halberwegs, es würde ein Volksmehr geben. Und dann das Ständemehr, man könnte dann im Ausland erklären, ja, das ist also unsere schweizerische Eigenheit, dass wir noch auf dieses Ständemehr gucken müssen bei diesen Abstimmungen, dieser Art von Abstimmung. Aber vielleicht finden wir ja jenseits noch eine pragmatische Lösung, selbst wenn es in der Schweiz Nein gewesen ist. Fand nicht statt. Nun, was waren die Konsequenzen davon? Ich meine, es gibt eine Theorie in der Politikwissenschaft, heute recht gut ausgearbeitet, die Theorie des Backlash. Das heißt, solche Momente, ein solches Momentum in der Geschichte eines Landes, bei dem die Frage grundsätzlich gestellt worden ist, der Werte und der Machtverteilung, und das war 1992 der Fall. Die FDP, die CVP distanzierte sich von der SVP, ging mit der SP zusammen auf einen proeuropäischen Kurs, bei dem sogar noch offen gelassen wurde, wo dieser Kurs enden würde, ob es beim EWR oder beim EUB-Beitritt enden würde. Das war schon eine unglaubliche Machtfrage. Es war ein Tabubruch mit Werten der Unabhängigkeit, der Neutralität und der Eigenständigkeit. Und diese Backlash-Theorie sagt ja eigentlich, wenn solche Sachen in einem Moment quasi explodieren, dann löst das eher einen Backlash aus als eine neuerliche Radikalisierung. Und der Backlash ist, es entstand eine neue Partei. Dem Namen nach nicht unbedingt, es war die SVP, aber sie war neu strukturiert. Sie wurde nun zum Sammelbecken für Nationalkonservative, was vorher problemlos möglich gewesen ist. Als Nationalkonservative konntest du, warst du eine respektable Minderheit bei der CVP, du warst eine respektable Minderheit bei der FDP, du konntest das. Sie wurde zum Sammelbecken. Sie hat quasi die national gesinnte Personen gesammelt und sie hat auch, zweiter Schritt, es fertiggebracht, dass vor allem im Gewerbe, wo dann diese Gegnerschaft zu den Öffnungsschritten, die trotzdem kamen, mit der Personenfreizügigkeit kamen, dass die Gegner davon der marktwirtschaftlichen Liberalisierung eigentlich recht stark sich auch der SVP oder der SVP-Linie immer mehr angeschlossen haben. Das waren zwei ganz starke Umbrüche im schweizerischen Parteienlandschaft. So halt das in den bürgerlichen Parteien mehr oder weniger halt diese Mischung zugunsten einer eindeutig antieuropäischen und zwei mehr oder weniger proeuropäischen Parteien gekommen.
Es gab eigentlich eine Sortierung.
Das war eine klassische Sortierung, die hier stattgefunden hat. Ich würde sagen, bis dann in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts die Fragen geändert haben. Die Fragen wurden jetzt deutlicher oder stärker gestellt. Hat dieser ökonomische Vorteil der pragmatischen Öffnung mit den bilateralen, dauerhaften Vorteil für die Schweiz oder nicht. Und da kamen ganz viele Einwände, man war zunächst ein bisschen überrascht, da kamen Einwände, die dann also der Art waren, das gibt ein Wachstum in die Breite, das gibt nicht ein Wachstum in die Tiefe. Rainer Reichenberger wurde zu einem Vordenker eigentlich, der erste große Kritiker zu einem Vordenker. Und das hat dann doch überrascht, dass das auch Anhänger in der FDP gefunden hat. Dann kam der zweite, das war der erste Schlag, und ich denke, der zweite Schlag war im Zusammenhang mit diesem Rahmenabkommen die Angst, dass da die europäischen Regulierungen die Märkte, die Finanzmärkte in der Schweiz zu stark betreffen würden oder indirekt betreffen würden. Und dann kam diese Kompassbewegung. Und ich denke, die Kritik der Ökonomen und diese Kritik auch der, sag ich mal, der Hochfinanz, die waren doch recht stark, dass die bürgerlichen Parteien am Schluss mehr oder weniger gesagt haben, wir sind unentschieden in der Frage, wir versuchen es weiterhin mit diesem Inkrementalismus, dass sie sich mehr oder weniger durchzuwursteln versuchen, mhm, und der SVP die Parole nicht mehr bieten konnten. Bei den Gewerkschaften kam das Umdenken 2018, als quasi die Gewerkschaften und die SP gleichzeitig gesagt haben, die rote Linie sei überschritten worden. Eine bürgerlich dominierte Öffnung gewährte es nicht geben, wie der Bundesrat das gibt. Wir gehen auch auf die Kontraseite. Damit waren eigentlich die Voraussetzungen schlecht, weil in der Schweiz muss eine Mehrheit der Parteien für die Öffnung sein. Es muss eine Mehrheit der Sozialpartner für die Öffnung sein. Und ich denke, es muss eine Mehrheit der Kantone für die Öffnung sein. Und alle drei Gruppen, die entscheidend sind, also Mehrheit der Parteien war klar, eine dafür, eine dagegen und zwei halb dagegen. Bei den Sozialpartnern Gewerkschaften dagegen, der Gewerbeverband war aber auch dagegen, muss man auch klar sagen. Und bei den Arbeitgebern gibt es noch ein bisschen Plus-Minus. Es gibt die meisten, die eher dafür sind, aber es gibt auch ein Minus dagegen. Bei den Kantonen gibt es Kantone, die sind sehr skeptisch gegenüber dieser Öffnung. Durch das Gewerbe bestimmt, durch die Personenfreizügigkeit bestimmt. Also eigentlich sind die drei entscheidenden Hilfen für eine Öffnung, die sind alle nicht oder nur noch teilweise gegeben, so dass eigentlich das Ergebnis, wo wir heute sind, relativ, ich sag's mal ein bisschen kritisch, relativ ratloser Stillstand, dass das eigentlich nicht allzu überraschend gekommen ist.
Das Thema Europapolitik, das beschäftigt dich ja auch persönlich. Du hast dir nach dem EWR-Nein überlegt, auszuwandern.
Ja, stimmt. Ich bin bis Saint-Urs angekommen, an der französisch-jurassischen Grenze. Nein, das war so eine...
Hast du es dir anders überlegt?
Das war so eine emotionale Reaktion. Früher, jünger, ich gebe so klar, für den EWR war ich so nach dem Motto, also das ist jetzt wirklich, das ist das Maximum, das ist die Höhe. Mhm. Und habe dann mit meiner Partnerin, haben wir gesagt, komm, wir reisen mal Richtung Frankreich. Ja, dann sind wir am ersten Tag bis Saint-Urs angekommen und da dieses schöne kleine Städtchen im Kanton Jura, sind wir bis Saint-Urs angekommen, haben uns da mal im Sigonien niedergelassen, haben mal Neujahr gefeiert und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir noch den zweiten Schritt, jetzt wandern wir aus nach Frankreich. Ja. Und dann sind wir mal ein bisschen schauen gegangen, auch spazieren gegangen, wandern gegangen, muss man eigentlich sagen. Es war mega kalt und irgendwann sind wir einfach zum Schluss gekommen. Es ist so kalt, wir müssen sofort zurück nach Bern in die Sauna. So, das war das Ende. He? Jetzt ist also dieses Saint-Ursanne. In das ist Sigonien, das war dann so quasi wie der Umkehrpunkt. Wir haben uns dort aufgewärmt, bevor wir zurückgegangen sind. Ironie der Geschichte, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Also ich habe dann entschieden, ich bleibe in der Schweiz, ich kämpfe ein bisschen weiter. Ironie der Geschichte, dass mehr oder weniger der Nachbar von diesem Sigonien, das ist Andreas Gross. Der große Europäer auf der linken Seite. SP-Nationalrat, Europarat, aber gleichzeitig auch Europaskeptiker. Es gibt Leute, die sagen, dank Andreas Gross und dank Rudi Strahm hätte eben die Linke doch nicht so einheitlich gekämpft dafür, oder? Andreas Gross war immer weltanschaulich für die EU. Er wollte eine politische Union, eine nur kapitalistische Union wie der EWR, das hat er ja immer abgelehnt und damit auch so ziemlich viel Gewicht gehabt oder mindestens respektabel Gewicht gehabt, was dann bis diesen 50,3% Nein vielleicht auch entscheidend ist. Ich gehe gerne zu Andi Gross, weil er hat die beste Bibliothek für direkte Demokratie in der Schweiz. Ich gehe gerne, ich kann mich tagelang verweilen bei ihm in der Bibliothek. Wir haben auch einmal darüber diskutiert und ich habe ihm dann gesagt, weißt du, ich habe ihm gesagt, ich sei im Sigonier gewesen, hätte mich doch da aufgewärmt. Ich habe ihm gesagt, eigentlich bist du ja schon am Ganzen. Das wollte er natürlich gar nicht hören, weil es ist klar, das Hauptnein kam von rechts, es war von der SVP mobilisiert und das linke Nein war einfach eine Ergänzung, meiner Meinung nach, die reichte. So, das ist meine kleine Geschichte, aber ich will auch gleich sagen, ich bin zurückgekommen. Eine Konsequenz habe ich gezogen. Ich hatte nämlich die Gründung des GFS schon vorbereitet. Und wenn es Ja gewesen wäre, hätte ich in Konkurrenz zu den Universitäten versucht, ein privatwirtschaftliches Europa-Institut aufzubauen. Das wäre mein Ziel gewesen. Deshalb habe ich das GFS gegründet. Es war mir klar, als ich dann in Bern wieder angekommen bin, in der Sauna wieder schön ausgewärmt und ausgeruht ausgestiegen bin, ich muss einen neuen Businessplan haben, ein Europa-Institut, auch ein privates würde es nicht geben.
Warum nicht?
Der Wille, das zu kanalisieren außerhalb der enttäuschten Wirtschaft, war zu klein. Mhm. Die kulturellen Strömungen, Bewegungen waren schon da, aber meistens ohne Geld. Die politische Landschaft war derart irritiert und derrotiert. Und dann war eigentlich Economy Suisse. Also das klar war da. Mit Economy Suisse habe ich ja dann auch immer wieder sehr intensiv zusammengearbeitet. Das fand statt, aber nicht als Europa-Institut. Und ein privates Institut ist meiner Meinung nach nicht entstanden. Staatlich finanzierte Institute hat es ja gegeben, in Basel sogar ein renommiertes staatlich finanziertes Institut. Aber ich wollte immer ein privates Institut.
Ja. Aber rückblickend betrachtet würdest du sagen, der Pessimismus der Gegner, also der Befürworter damals, hat sich eigentlich nicht bewahrheitet. Eigentlich sind wir gut gefahren jetzt in dem Verhältnis zur EU seither.
Ich wollte ja eigentlich ein Buch schreiben über was ich erlebt habe und was nach 92 geschehen ist. Ich habe dann schon ein recht ausführliches Manuskript gehabt und habe es auf die Seite gelegt, weil ich diese Frage nicht beantworten konnte, ob wir gut oder schlecht gefahren sind. Es gibt Gründe, weshalb wir gut gefahren sind, außerhalb gewesen sind, uns flexibel weiterentwickelt haben, vielleicht ein bisschen perspektivlos auch weiterentwickelt haben. Es gibt auch Gründe, weshalb wir schlecht gefahren sind. Es ist klar, gewisse Entwicklungen sind an uns vorbeigegangen, auf die wir dann immer wieder reagieren müssen. Wir sind so ein bisschen in eine lethargische Situation gekommen. Ich bin nicht derjenige, der jetzt einfach sagt, ist alles schiefgelaufen, aber ich bin auch nicht derjenige, der sagt, das war der Königsweg, um zu überleben in der Schweiz. Mhm. Für mich halten sich Plus und Minus ziemlich die Waage.
Dann sag uns doch auf die Zukunft gerichtet, wie siehst du das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU? Was muss passieren, um diese Beziehungen auf eine stabile und nachhaltige Basis zu stellen?
Die Skepsis in der Schweiz an einem institutionell klar ausformulierten Gefüge, das Konsequenzen hat auf das politische System der Schweiz, die sind zu groß. Ich glaube, das wird nie eine Mehrheit finden. Die Akteure, die das wollen müssten, sind zu dispers. Das haben wir vorher auch bereits behandelt. Das glaube ich nicht. Dass diese Pattsituation, die wir uns jetzt da ein bisschen eingehandelt haben, dass die langfristig trägt, glaube ich auch nicht. Es muss also wahrscheinlich etwas unterhalb dem Niveau des Rahmenabkommens sein und über dem Niveau, das wir faktisch jetzt haben, wo wir nicht so sicher sind, wie lange der Goodwill irgendwie funktioniert und auch nicht so sicher sind, ob nicht die Probleme sich doch auch potenzieren werden, dass sie zu einem Eklat führen werden. Ich glaube, die Schweiz wird sehr flexibel dazwischen zu reagieren. Mhm. Keine Neuauflage des Rahmenabkommens, aber eine verbesserte Situation gegenüber dem Status quo, weil er doch für Branchen, für gesellschaftliche Gruppen auch, sage ich mal, Nachteile hat. Und das wird nicht auf die Dauer haltbar sein.
Wenn wir noch ein bisschen rauszoomen, generell, ob in der Europapolitik, in der Energie oder in der Altersvorsorge, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Schweizer Politik in verschiedenen Bereichen ein bisschen blockiert ist, ideenlos, planlos agiert. Siehst du das auch so? Und was sind die Gründe?
Ja, ich glaube, haben wir am wenigsten angesprochen. Was ist in diesem Backlash? Also die Parteien, die Umgruppierung der Sozialpartner, aber auch der politischen Kultur, also der Zukunftsoptimismus, der ja eigentlich die Schweiz immer geprägt hat, muss man auch sagen, ein paar Phasen waren skeptisch, aber eigentlich immer geprägt hat, der ist irgendwie auch aufgebraucht. Es ist ein Klein-Klein. Bundespräsident Berset sagte vorgestern da bei der Feier für 1848, es fehlt uns an den großen Ideen. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es fehlt uns am Mut, diese überhaupt zu denken. Und das ist eigentlich schlimm. Wir sind im Klein-Klein gefangen und in diesem Klein-Klein blockieren wir uns zunehmend eigentlich mit Partialinteressen selber. Das halte ich schon für eine treffende Analyse. Also meiner Meinung ist es so. Materiell gibt es halt viele Bereiche, in denen es nicht mehr klar ersichtliche Mehrheiten gibt. Wenn man es ein bisschen abschätzig sagen wird, dann kann man sagen, es sei diese Polarisierung. Mhm. die eigentlich das Entscheidende sei. In der Polarisierung ist klar, dass die Polparteien oder die Polpositionen, sagen wir mal zunächst neutral, die Polpositionen sind agiler, sind schneller, kommen besser auf die politische Agenda und werden auch in den Medien mehr gehört. Die Mitte ist geschwächt, das Zentrum ist geschwächt. Nun teile ich diese Analyse nur zur Hälfte, muss ich sagen, und zur Hälfte eigentlich finde ich sie nicht richtig. Weil das politische Zentrum in der Schweiz nicht mehr den Ton angibt, hat zunächst damit zu tun, dass FDP und CVP, die zwei zentralsten Parteien, wichtigsten Parteien, und auch die zwei Parteien, die eigentlich die Geschicke der Schweiz über viele Jahre Nachkriegszeit bestimmt haben, seit den 80er Jahren keine Mehrheit im Nationalrat mehr haben. Seit der Entscheidung, der SVP einen zweiten Sitz im Bundesrat zu geben, keine Mehrheit im Bundesrat haben und noch eine im Ständerat haben, die mehr oder weniger noch funktioniert, aber eigentlich nur eine Blockierfunktion eigentlich ist. Eine Gestaltungsfunktion ist sie eigentlich nicht mehr. Also wir haben ein politisches Zentrum, das nicht mehr wirklich regierungsfähig ist. Im Sinne von durchsetzungsfähig ist, das haben wir eigentlich nicht mehr. Deshalb ist ein bisschen die Klagen aus der Mitte und aus der FDP, ja, die Polarisierung sei schuld und das seien dann die JUSO und die junge SVP seien schuld, das ist mir ein bisschen oberflächlich, ganz ehrlich gesagt. Die politische Gestaltungskraft, die gibt es nicht mehr aus dem Zentrum heraus. Das bin ich eigentlich der Meinung. Nun haben wir sicher auch mit der Polarisierung ein bisschen negative Erscheinungen. Polarisierung ist ja zunächst mal etwas Gutes, würde ich mal sagen, wenn es um Sachfragen geht. Das Pro und das Contra muss herausgearbeitet werden und da sind seine Gegensätzlichkeit. Das ist gut. Das ist für die direkte Demokratie sogar essentiell. Wir haben aber gesehen, dass die Polarisierung eigentlich auch zu einer weltanschaulichen Aufladung führt. Stärkere Konflikte zwischen, sage ich jetzt mal, links und rechts, aber auch Öffnungswille, Traditionsorientierung und progressiver Politik. In der progressiven Politik haben wir gesellschaftlich gesehen, da sind wir noch so ein bisschen beweglich. Das hat sich einiges geändert in den letzten Jahren. Im Links-Rechts-Spektrum hat sich fast nichts geändert. Wenn es um wirtschaftliche und auch um sozialpolitische Fragen geht, gibt es meistens eine Durchsetzungsmehrheit der Bürgerlichen gegen Rot-Grün, das ziemlich isoliert ist. Also da sind wir so ein bisschen, würde ich mal sagen, wir sind schon in eine weltanschauliche Blockade gekommen. Es gibt ja jetzt aktuell, würde ich sagen, es gibt zwei weitere Entwicklungen dieser Blockade. Eine finde ich nicht so gut, eine finde ich eigentlich ganz interessant. Ich kann es ja auch so sagen, was mir auffällt, dass die Debattenkultur in der Schweiz in den letzten 10 Jahren sich wieder verbessert hat. Nicht nur ja oder nein, so weiß ich was, sondern Debatte über politische, vielleicht auch politisch-philosophische Ideen, wo man sagt, leg's auf den Tisch, du hast aber keine Garantie, dass das doziert wird von einem Medium, dass das runtergebrochen wird und erklärt. Du musst dich verteidigen, du wirst auch angegriffen werden, du musst dich verteidigen. Die besseren Ausgaben der Arena funktionieren so, Infrarouge in der Westschweiz funktionieren so, aber auch im Mediensystem. Die NZZ hat sich sehr entwickelt in Sachen Debattenkultur, ist ganz anders geworden als noch vor 5 Jahren. Euer Magazin ist Ausdruck von einer gewissen Art von Debattenkultur. Also das ist die positive Entwicklung, dass man versucht, diese weltanschauliche Polarisierung nicht zu negieren, aber sie auch nicht einfach als Blockade zu verstehen, sondern aufzubrechen im Fight um die besseren, nicht Argumente, aber um die Fight um die bessere Form der Vision. Das ist für mich eigentlich sogar eine positive Entwicklung der nächsten Jahre, die ein bisschen diesem Befund der Blockierung eigentlich widerspricht. Das Umgekehrte, was mich beängstigt, ich will es auch sagen, was ich nicht gut finde, was mich beängstigt, ist eigentlich, dass wir jetzt diese neueren Phänomene der affektiven Polarisierung bekommen haben.
Das heißt, es geht vielleicht erklären, was affektive Polarisierung
ist. Ja, ich erkläre es ganz gerne. Also affektive Polarisierung, es geht eben nicht um das bessere Argument, es geht nicht um die Vision oder um die integrierendere Debatte, sondern es geht noch darum, dass es Feindbilder gibt und Feindgruppen gibt. Und dass diese Distanz zu diesen Feindgruppen gepflegt werden, in der Kommunikation, in der Rhetorik gepflegt werden, dass man auf Distanz geht, nicht weil die schlechteren Argumente hätten, sondern dass das eigentlich gar nicht mehr interessiert, nicht weil sie nicht debattieren würden, das ist auch nicht mehr der Fall, sondern weil sie nicht eigentlich gar nicht mehr politikfähig seien. Die Linke findet die Rechte ist es nicht, die Rechte findet die neue Linke ist es nicht. Und dann wird einfach so pauschal, oder? Das sind, wird dann, und dann kommen die Triggerthemen dazu, oder? Dann sind es die Ökologen, die uns in die Irre führen und repräsentiert werden durch die Klimakleber. Das ist dann so typisch affektiv. Dann werden die Emotionen geweckt und die Antworten sind relativ klar. Nein, das wollen wir so nicht. Der Wolf ist ja auch so ein Triggerthema für die Landen, für die ländliche Bevölkerung so ein Thema, oder die bösen Städter, die uns schon bestimmt haben, Zweitwohnungsbau bei den anderen Themen auch bestimmt haben. Dann noch diesen Wolf, sollen die doch den selber haben, im Sandkasten ihrer Kinder sollen sie den haben, das ist schon okay, aber nicht bei uns, oder? Also, das sind diese typischen affektiven Aufladungen, schlechte Debatten, kaum mehr Argumente, Feindbilder. Und ich finde, das ist die schlechte Seite dieser Weiterentwicklung der Polarisierung. Und die gute Seite, die bessere Seite finde ich schon diese Debattenorientierung, die mich auch ein bisschen optimistischer scheint, weil ich finde, mindestens ein Teil der Medien hat doch begriffen, dass es mit diesem etwas sturen Pro-Contra, Komitee X, Komitee Y nicht mehr so lustig ist, niemand mehr zuhört, aber dass diese Streitkultur, also dieses Aversive eigentlich im politischen Streit, dass uns das auch nicht weiterführt.
Kürzlich gab es ja eine Studie aus Dresden zur affektiven Polarisierung in Europa, die für ziemliche Debatten sorgte hierzulande. Du hast dich da auch dran beteiligt, und zwar insbesondere aufgrund eines Artikels in der Sonntagszeitung, die These vertrat, Linke, Urbane und Gebildete seien intoleranter. Was hat dich da gestört?
Ich war frisch in den Ferien. Ich habe am Sonntag schon gesehen auf Twitter, was da in der Schweiz abgeht. Und habe schon gedacht, oh Gott. Ich habe dann am Montagmorgen ein E-Mail bekommen von der Blick-Redaktion, die mir gesagt hat, wir wissen, du bist in den Ferien, aber du bist ja auch pensioniert und die Pensionierten haben ja nie Ferien, also bist du ja nicht wirklich in den Ferien. Komm, mach uns mit uns ein Expertengespräch darüber. Ich habe eingewilligt. Warum? Erstens fand ich die Vermengung von Intoleranz und affektiver Distanz fand ich recht unlauter.
Was ist der Unterschied?
Affektive Distanz kann ich sagen, ich kann mit diesen Menschen nicht mehr allzu viel anfangen, aber ich brauche sie ja nicht unbedingt als meine Feinde zu sehen. Man muss weder, dass sie gehört werden, unterdrücken, noch verführen sie das Volk in einem ganz bösartigen Weise, dass man sogar ihre Rede- und Meinungsäußerungsfreiheit unterdrücken müsste. Das ist affektive Distanz. Das haben alle Menschen vielleicht ein bisschen ausgeprägter. Das hat man im politischen Spektrum immer auch schon ein bisschen beobachten können. Also würde ich mal sagen, das ist affektive Distanz. Wenn es dann mit Feindbildern verbunden wird, wird es schon eine Stufe härter. Und wenn es mit Maßnahmen verbunden wird, dass man das unterdrücken muss, was gesagt wird, oder dass man das sogar massivst bekämpfen muss und dass man sogar legitimiert ist dafür, das zu bekämpfen, das ist von mir aus gesehen Intoleranz. Intoleranz ist entweder, ich bin intolerant gegenüber der Intoleranz, weil die anderen nicht tolerant sind. Und das geht nicht, dass man für Toleranz ist, aber selber Intoleranz ist. Ich versuche das zu limitieren, ich versuche das zu bekämpfen. Das ist eine Form, denke ich, von Intoleranz, die eigentlich vorhanden ist. Und Intoleranz ist immer hart damit auch verbunden, dass das, was die andere Seite macht, falsch ist. Also nicht nur, es nervt mich vielleicht, aber es ist falsch. Und genau deshalb muss ich dagegen vorgehen. Mhm. Ich glaube, so weit sind wir in der Schweiz nicht. Das ist eine Formel, die, sag ich mal, über den US-amerikanischen Diskurs nach Europa gekommen ist. Die amerikanische Politik ist viel gespalten als die Schweizer. Sie hat ein Zwei-Parteien-System, welches diese Spaltung rituell fast schon festschreibt und die Gesellschaft erfasst hat. Da in der amerikanischen Gesellschaft gibt es Intoleranz. In der Schweizer Politik würde ich sagen, es gibt Verwerfungen, ja. Mhm. Aber von Intoleranz, das mochte ich nicht. Das hat mich jetzt getriggert. Am meisten. Nachher hat mich
es geht ja schon ein bisschen in eine ähnliche Richtung.
Also nein,
wenn,
es ist
eine... Jetzt etwas, wenn ich jetzt dich ablehne, weil du eine andere Position vertrittst, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich intolerant bin.
Ja, aber es muss nicht.
Muss nicht,
aber... Das muss nicht. Ist sehr gut. Und dieser entscheidende Satz, ja, der in dieser... Ich kannte diese Studie, ja. Vielleicht war ich der Erste in der Schweiz, der sie gelesen hatte. Auf jeden Fall, ich hatte sie sehr ausführlich gelesen. Ich kannte sie, es interessierte mich auch. Und in der Studie steht ja selber, es ist nicht das Gleiche. Mhm. Es kann zu Intoleranz führen. Aber Intoleranz hat noch andere Voraussetzungen, es hat vor allem auch organisatorische Voraussetzungen. Es braucht Gruppen, die diese Intoleranz auch leben wollen. Mhm. Und die affektiv, das ist eine Mehreinstellung, die Menschen gegenüber anderen Gruppen haben. Das ist noch nicht so weit.
Aber hast du die Befürchtung, dass wir in eine ähnliche Richtung gehen könnten?
Kann ich nicht beurteilen. Ich habe Michael Herrmann, der ja diesen Artikel da inspiriert hatte in der Sonntagszeitung, ja sofort am Montagmorgen vorgeschlagen, lass uns eine Umfrage machen, in der affektive Polarisierung gemessen wird und die Intoleranz gleichzeitig gemessen wird, weil es gibt für beides, gibt es empirische Konzepte. Mhm. Lass uns das bei und dann schauen, ob das identisch ist oder nicht. Ich habe die These, es ist nicht identisch. Du hast vielleicht die These, es ist identisch. Er hat mir nachher gesagt, ja, ich bin auch eigentlich bin ich auch skeptisch, dass es das ist eine journalistische Verkürzung gewesen. Auch der Studienchef, der Vorländer, war der Meinung, so geht es nicht. Aber es ist nicht der einzige Punkt, der mich aufgeregt hat. Das war nur der Trigger. Was mich wirklich aufgeregt hat, ist, dass es wurde eine Studie breit journalistisch dargelegt, der Sonntagspresse, die eigentlich nichts zur Schweiz sagt. Und es wurde ein zentraler Punkt negiert. Es gibt 10 Länder wurden in dieser Studie untersucht. Davon haben nicht alle eine linke Polarisierung. Sondern es gibt auch rechte Polarisierung, wie zum Beispiel in unserem Nachbar Deutschland, was umgekehrt eigentlich stattfindet. Und es haben eigentlich nur 2 von diesen 10 Ländern eine starke affektive Polarisierung, 8 nicht. Mhm. Und die 2 sind Italien und Griechenland. 2 katholische Länder mit katholischer Kultur, bei denen vor allem die sexuellen Orientierung von Menschen, die anders ausgerichtet sind als die Mehrheitskultur, zu extremer Polarisierung führen. Es sind 2 Länder mit einer diktatorischen Vergangenheit. Es gibt 2 Länder, bei denen diese Fronten hart aufeinandertreffen, wo wir auch wissen, da gibt es massivste Veränderungen von rechts nach links und von links nach rechts. Alles Phänomene, die in der Schweiz nicht als Voraussetzung nicht vorhanden sind, da fand ich also es schon recht krud. Erstens die Ergebnisse zusammenzufassen, was nicht passt, zur These wegzulassen und das dann auf die Schweiz zu projizieren mit einem Titel, wie wenn wir 3 empirisch gehärtete Befunde gehabt hätten, oder junge Intellektuelle und Weißgebildete, die seien dann alle miteinander intolerant. Das geht meiner Meinung nach nicht. Ich finde, die Probleme, die hätten angesprochen werden können mit dieser Studie, die sind vorhanden. Die wären es wert gewesen, sie auch recht differenziert zu diskutieren.
Das heißt...
Die Fragen, ob wir mit dieser Polarisierung eben nicht in eine nächste Stufe, affektive Polarisierung, die übernächste Stufe ist, die Gesellschaft kippt auseinander. Ich bin ja beim letzten Punkt nicht der Meinung. Wir haben traditionellerweise Konflikte, Linien zwischen den Sprachregionen und ein bisschen früher noch mal zwischen den Konfessionen, ein bisschen noch zwischen vielleicht den sozialen Gruppen. Mhm. Aber am Schluss...
Also die Gräben überschneiden sich.
Die überschneiden sich, sie sind nicht immer die gleichen und vor allem, sie sind auch nicht so tief. Das muss ich einfach auch sagen. Also ich habe ja selber geholfen, sie zu vermessen. Ich sage, ja, das sind fast dann 20-30% der Menschen, die durch diese Gräben stark geprägt werden. Der Rest ist ideologische Überhöhung. Das hatten wir am besten mit diesem Stadt-Land-Gegensatz. Und das war ja noch eine Folge von der Polarisierung durch die Pandemie, dieser Stadt-Land-Gegensatz, hat man im Juni 2021 großes Thema gemacht. NZZ hat eine große Grafik gemacht. Sie hat nie eine Grafik nachher gemacht, dass das sofort wieder verschwunden ist. Mhm. Das ist ja interessant. Also das da kam und das da kam nicht. Und ich finde, das ist ein Unterschied, dass man das so selektiv behandelt. Die Schweiz ist von mir aus gesehen gesellschaftlich nicht polarisiert im Sinne der amerikanischen Gesellschaft zwischen 2 klar identifizierbaren antagonistischen Gruppen. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Die Gemeinsamkeiten sind groß. Man hat ja das mit einem Bild versucht darzustellen. Oder? Ist die Gesellschaft ein Kamel? Jetzt nicht als Apostrophierung der Gesellschaft, sondern bildhaft ist sie ein Kamel mit 2 Höcker, wie die amerikanische? Oder ist sie am Schluss ein Dromedar wie die schweizerische oder wie die, fast alle europäischen Gesellschaften. Und eine Woche nach dieser Publikation dieser Studie ist ja eine zweite Studie zum gleichen, also ein zweiter großer Bericht zu diesem Thema herausgekommen, die sagt, überall wo wir Mehrparteiensysteme und nicht Zweiparteiensysteme haben, ist die Gefahr der politischen, affektiven Polarisierung vorhanden, aber nicht der gesellschaftlichen.
Das würde bedeuten, dass das zersplitterte Parteiensystem, das vielfältige in der Schweiz eigentlich positiv
ist. Das ist positiv. Also auf jeden Fall, weil es gibt mehrere Kombinationsmöglichkeiten. Das Interessante ist ja schon, wenn wir noch zurückkommen auf das Thema, das wir vorher hatten, oder alle Politologen oder die meisten Politologen sagen ja eigentlich im Gefolge von Giovanni Sartori, dem ganz großen Forscher über Parteiensysteme in Italien, der weltweit Furore gemacht hat, und sagen ja alle, Polarisierung, das gibt es in vielen Systemen, nicht nur in den Zweiparteiensystemen, das gibt es in vielen Systemen. Das ist auch noch nicht so schlimm, weil es die Regierungsfähigkeit nicht beeinflusst. Polarisierung beeinflusst die Regierungsfähigkeit erst, wenn es kein regierungsfähiges Zentrum mehr gibt, wegen der Polarisierung. Da sagte ich ja auch in diesem Gespräch, vielleicht haben wir das wegen den fehlenden Mehrheiten dieser zwei Parteien, vielleicht aber auch, weil diese zwei Parteien nicht mehr zusammenarbeiten wollen. In den Kantonen geht es zum Teil noch besser, aber auf dem Bund geht es nicht mehr gut. Vielleicht ist das eigentlich der Grund, aber nicht diese affektive Polarisierung der Gesellschaft. Das halte ich für überzeichnet. Soweit sind wir nicht, soweit fallen wir auch nicht auseinander, und wir haben genügende Ansätze mit der Konsenssuche, mit der Konkordanzkultur, mit der Integration über Regierungen, mit den wechselnden Koalitionen bei Abstimmungen, dass diese Bipolarisierung der Gesellschaft wie in den USA nicht stattfindet.
Und ist die Konkordanzkultur in der Schweiz noch stark genug?
Ja, vielleicht ist sie auch in der Krise, das würde ich schon auch sagen. Es würde ein bisschen mehr schon ertragen, das ist ganz klar, weil faktisch, wenn wir das einfach zusammenfassen, wir haben ein institutionelles Gefüge, das uns zwingt, in der Konkordanz zu leben, und wir haben eine Kultur, die vielleicht nicht gerade die Streitkultur ist, aber eine Kultur, die doch sehr stark polarisiert ist und eigentlich nicht zu diesem System passt. Ich habe schon 2007 bei den Wahlen 2007 zusammen mit meinem Kollegen in Genf, Pascal Scharini, habe ich gesagt, entweder passen sich die Kultur, entwickelt sich die Kultur wieder zu den institutionellen Gegebenheiten, oder die institutionellen Gegebenheiten müssen geändert werden, weil das führt sonst in eine etwas unkontrollierte Blockade. Pascal Scharini war der Meinung, die Institutionen müssen geändert werden und man müsse übergehen zu dieser kleinen Konkordanz, aber auf Deutsch gesagt ist das Petite Konkordanz, aber auf Deutsch gesagt ist es natürlich Mehrheitsregierungen.
Das heißt, man würde einfach die SVP oder
die SPD und die Grünen auch noch gerade einfach auf jeden Fall ausschließen. Das würde mehr Flexibilität, mehr Regierungsfähigkeit geben, wird in den Kantonen teilweise ja gelebt, das ist durchaus möglich, dass man in diese Richtung geht, das will ich nicht einmal ausschließen. Ich persönlich war der Meinung, wir sind ja Institutionen konservativ. Bis wir Institutionen wirklich ändern, braucht es viel, viel mehr. Und wenn, dann ändern wir die Zusammensetzung des Bundesrates aus einem Unfall oder aus einer unvorhergesehenen Situation, aber nicht strategisch. Also ist das Kämpfen und vielleicht auch das Überzeugen für die Konkordanzkultur ist eigentlich die bessere Lösung gewesen.
Hoffen wir, dass du recht hast. Claude Lanchon, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.